Wir haben es jetzt 7:50. Ich würde gerne das Podium öffnen und Ihnen ermöglichen, Fragen zu stellen. Es sind bei weitem nicht alle Sachen beantwortet. Es ist völlig klar, das Thema ist ja auch viel zu groß. Und deswegen sind Sie ja gekommen, nicht nur um zuzuhören, um selber Fragen zu stellen. Insofern
die Bürgerbeteiligung
im besten Sinne. Würde ich mich freuen, wenn Sie zu dem Thema, was hier über uns an der Wand steht, Fragen haben. Dann stellen Sie sie gerne und wir versuchen sie zu beantworten.
Es wird immer gesagt, die Wahlbeteiligung ist so niedrig.
Warten Sie einen kleinen Moment, es gibt gleich ein Mikrofon, dann verstehen wir Sie noch besser.
Ich fordere mal, aus Ihrem Glaskasten rauszukommen und mal draußen zu gucken, wie unsere Infrastruktur aussieht, wie unsere Brücken und unsere Straßen aussehen. Das möchte ich gerne mal. Und manche Alleinerziehende, die ein Kind großzieht, für die ist am 20. Schluss mit Finanzen. Und auch Ehepaare, die mit 2 Mann arbeiten, mit 400-Euro-Jobs, wie sollen die zurechtkommen? Eine ganze Generation ist von Altersarmut bedroht. Wisst, und hier wird irgendwas gemacht, als wenn irgendwelche Leute im Glaskasten sitzen und sehen gar nicht mehr, was unten los ist.
Das geht direkt an die Landesregierung.
Das meinen Sie jetzt nicht ernst?
Kann ich nichts dazu sagen. Aber wir können auch sammeln.
Man muss ja jetzt mal versuchen, Ihnen eine Antwort zu geben, und ich bin sicher der Falscheste.
Ja, weil ich es war ja jetzt keine Frage, die ich erkannt habe, sondern eine Zustandsbeschreibung.
Ja, aber das ist doch gerade, wenn man nicht hingeht, ändert man ja nichts, oder? Das ist eine ganz einfache Antwort eigentlich. Wenn man nicht sich engagiert und wählt, ändert sich nichts.
Das Thema Wählen gehen ist ein sehr relevantes.
Darf ich einen Satz dazu sagen?
Ja, gerne.
Ich kann auch nicht sagen, wen Sie wählen sollen, aber sehen Sie genau hin, programmatisch, wer woran arbeitet. Es gibt Modelle, sehr ernstzunehmende Modelle, bei dem einen heißt es Bürgergeld, beim anderen hat es einen anderen Namen, die sich darum mühen, ein gerechteres Wirtschafts- und ein gerechteres Finanzsystem zu bauen. Und letztlich, das ist auch eine Verfassungsfrage, in der Verfassung festzuschreiben, dass zuallererst jeder Mensch in unserem Land genug zu essen haben muss, Dach über dem Kopf, sich kleiden kann, dass er aber auch einen Anspruch hat an der kulturellen Teilnahme. Das wäre nach meinem Dafürhalten recht und billig, dass ein Staat, der sich anmaßt, Steuern zu kassieren, seinen Menschen dann in der Verteilung garantiert. Darum müssen wir streiten, Sie auch. Ich mache es schon seit vielen Jahren. Manchmal werde ich belächelt, manchmal werde ich ernst genommen.
Gut, nächste Wortmeldung bitte.
Jana Martin, einzige Ausländerin. So, ich bin sozusagen, wird gefragt, wo ich herkomme. Meine Mutter ist Russin, mein Vater ist Mongole, bin mit Deutschen verheiratet. 36 Jahre. 36 Jahre, also bin ich in Deutschland. Nicht das Thema. Ja, das Thema ist, Deutsche werden gegen Ausländer ausgespielt. Und Herr Ramelow sagte, werden viel Gelder für Ausländer, also Flüchtlinge, ausgegeben. Und die Verlierer, sozusagen, die sich als Verlierer fühlen, fühlen sich auch da verloren. Was gibt es für Möglichkeit, dass es diese Spaltung nicht entsteht, ist die Frage.
Ja gut, da müssten wir jetzt eine wirtschaftspolitische und eine gesellschaftspolitische Diskussion führen. Ich habe vorhin nur gesagt, was wir zu den extrem angestiegenen Flüchtlingszahlen aktuell machen. Damit lösen wir überhaupt noch gar kein gesellschaftliches Problem. Wir kommen nur einer humanitären Pflicht aktuell nach, weil wir nicht zulassen können, dass Flüchtlinge in Turnhallen dauerhaft untergebracht werden und unter erbärmlichen Bedingungen in Deutschland hin und her gekarrt werden. Dazu habe ich eine Antwort gegeben. Zu der Frage, was ich mir gesellschaftspolitisch wünschen würde, dazu habe ich mein ganzes Leben lang gekämpft. Tarifverträge und Entlohnungsprinzipien, die dazu führen, dass Menschen von ihrer Händearbeit eigenständig leben können. Deswegen fand ich Niedriglohn immer eine Katastrophe. Und ich fand die Hartz-IV-Gesetze eben nicht die richtige Antwort, sondern die hat die Spaltung sogar noch zementiert. Die Tarifverträge, die ich mal erkämpft habe, sind über Hartz-IV-Regeln auch unterminiert worden. Da ist mittlerweile Leiharbeit in den Betrieben eingeführt, in Größenordnung eingeführt worden ist, die früher noch kampfstarke Belegschaften hatten und wo Solidarität noch gelebtes Element der Tarifauseinandersetzung war. Und deswegen sage ich, auch die beiden 400-Euro-Jobs, von denen vorhin die Rede war, beide haben einen Anspruch auf die Hartz-IV-Leistung. Das heißt, mit Hartz-IV sind alle gleich gemacht worden. Und das war der Grund, warum ich damals gesagt habe, wenn ihr Hartz-IV einführt, ist das die Einführung von Armut per Gesetz. Dafür sind wir kritisiert worden. Armut per Gesetz hieß, ein Teil der Gesellschaft wird mit staatlichem Geld quasi aus dem solidarischen gesellschaftlichen Kampf herausgenommen. Und das hat eine Spur gezogen bis durch alle Betriebe durch. Und jetzt erst mit dem großen Abstand von Jahren wird der gesetzliche Mindestlohn eingeführt. Und das führt schon wieder dazu, dass ein Crescendo über uns hereinbricht, als wenn damit die Welt untergeht. Damit wird nur eine Antwort gegeben, dass ein Tarifvertrag, den wir in Thüringen hatten, der 3,28 Euro Stundenlohn für eine Friseurbeschäftigte vorgeschrieben hat und das 10 Jahre lang, ohne dass der Tarifvertrag jemals verändert worden ist. Für 3,28 Euro landest du direkt beim Amt und musst als Aufstocker den Antrag stellen. Und als Putzfirmen anfingen, ihre Personalabteilung so auszurichten, dass die Werbung war, wir helfen Ihnen beim Ausfüllen des Hartz-IV-Antrages, des Aufstocker-Antrages, da habe ich für mich gesagt, das geht in die falsche Richtung. Wenn der Niedriglohn dazu führt, dass die Lohnsubventionierung, die ein Mensch dann ertragen muss, vom Staat bezahlt wird, ist das der falsche Weg. Aber das ist der gesellschaftliche Diskurs und da bin ich bei Matthias Büchner. Dann müssen wir über solche Konzepte streiten. Dann müssen wir über Gesellschaftskonzepte streiten. Und meine Vision, wenn ich jetzt mal jenseits von unserer parteipolitischen Tagesfrage ausgehe, eine moderne Bürgerversicherung, in die alle Menschen einzahlen, auch ein Ministerpräsident, das wäre doch gelacht, wenn man das nicht als gesellschaftsveränderndes Thema endlich mal auf die Agenda kriegen würde. Jeder zahlt ein und jeder bekommt seine Grundabsicherung über ein einziges Versicherungssystem. Und dasselbe bei der Krankenversicherung. Ein Versicherungssystem für alle und nicht ein kapitalgedecktes System, das auf Erträge setzt, die am Ende nicht eintreten. Warum gehen denn unsere Lebensversicherungen im Moment hops? Warum gibt es denn keine Erträge mehr auf Sparbücher? Da geht doch gerade was in die völlig falsche Richtung. Und die EZB flutet den Rest unserer Staaten im Moment mit billigem Geld und bläst die Blase immer weiter auf. Das geht immer weiter weg von gesellschaftsgedeckten Systemen. Ich träume davon, dass eine Gesellschaft sich selber wieder aushalten kann und sich gemeinsam finanziert. Das wäre eine andere Vision von einer Gesellschaft, die von Menschen getragen wird und nicht von Kapitalerträgen, die irgendwo erwirtschaftet werden.
Ich will mal anschließen. Sie klingen da wie der gute alte Bodo Ramelow, Oppositionsführer der Linken im Thüringer Landtag. Es gab die Montagsdemos, maßgeblich geführt von der PDS, die Linke, gegen Hartz-IV-Reformen. Jetzt wird es schwieriger. Jetzt in der Regierungsverantwortung werden Sie verantwortlich gemacht. Wird das für die Linkspartei eigentlich in dieser Rolle schwieriger? Befürchten Sie da auch, dass Ihnen diese populäre Schiene, auf der man als Opposition reiten kann.
Sagen Sie jetzt bloß nicht, dass das populistisch war. Ich bin nach Visionen gefragt worden und ich habe versucht, eine Vision zu erläutern und habe gesagt, jenseits meiner alltagspolitischen Parteiprogrammatik. Aber eins will ich Ihnen sagen, Sie täuschen sich, dass das der alte Bodo Ramelow nur isoliert war. Sie finden dieselben Denkansätze bei Ludwig Erhard. Und da mag sich manch ein Christdemokrat dann furchtbar erschrecken. Der hat was dazu gesagt, dass Vermögensmassen, die immer weiter auseinandergehen, Gesellschaften bedrohen. Und dass eine bestimmte Form von Zusammenhalt in einer Gesellschaft bei ihm immer Leitbild eines bestimmten wirtschaftspolitischen Motors war. Also es lohnt sich auch da, Ludwig Erhard nicht nur als Anlage, als Anklang zu nehmen, sondern tatsächlich sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Und dass ich nochmal sage, ich würde mir einen Spitzensteuersatz wünschen wie unter Helmut Kohl. Entschuldigung, also heute kommt es einem so vor, als wenn man irgendwie vom Mars käme. Dabei ist die Frage, wie wir den Rechtsstaat und den Sozialstaat finanzieren. Einer der reichsten Staaten der Erde produziert täglich Reichtum und Armut und die Schere geht immer weiter auseinander. Und Unternehmen wie Starbucks oder Amazon zahlen in Deutschland keine Pfennig kommunalen Steuer. Und Herr Juncker brüstet sich damit, der neue Ratspräsident brüstet sich damit, was er für ein toller Reformer ist. Das, was er in seinem Land als größte Industrie geschaffen hat, ist die Steuervermeidungsindustrie in Luxemburg. Das ist der Teil, wo im Kern am Ende die Steuereinnahmen, die uns fehlen, die auch den Mittelstand und kleine und mittelständische Betriebe auch in Thüringen bedrohen, genau über eine solche Form der Veränderung. Die ist aber so abstrakt, die ist so weit weg, die ist nicht konkret, da kann ich keinen Schuldigen direkt für angreifen. Deswegen ist es dann etwas komplizierter, politische Zusammenhänge dann zu erläutern. Und wenn man sie auf 1,30 in einer Nachrichtensendung reduziert sagen soll, dann heißt es, aha, er hat nichts zu sagen.
Deswegen reden wir ja hier länger als 1,30.
Warum verteile ich Sarah Wagenknecht in der FAZ-Ära? Das passt ja auch.
Ja, sie hat ja nicht immer Unrecht.
Das wollte ich hören,
ja. Ja, wer ist hier als nächstes? Hier vielleicht? Da ist das Mikrofon schon.
Es wurde eben die Altersarmut beklagt und Sie haben vorhin von der Integration von Flüchtlingen gesprochen. Fakt ist, dass wir ein demografisches Problem haben. Wir werden immer älter. Wenige Junge müssen für viele Alte zahlen. Kann man das nicht politisch lösen, indem man mehr Flüchtlinge aufnimmt, integriert und sie in die Betriebe schickt? Weil im Moment ist ja das Problem, dass die Betriebe Leute suchen, aber Fachleute suchen, ich danke, aber Flüchtlinge nicht gerne aufnehmen und nicht aufnehmen können, weil sie nicht wissen, wie lange sie diese halten können. Also braucht es nicht eine andere Integrationspolitik bundesweit? Klar. Oder schürt das gleichzeitig wiederum das Wutbürgertum in unserer Gesellschaft?
Beides. Vielleicht lassen wir da Frau Salomo noch mal zu Wort kommen, weil gerade die Frage der Identität ist vielleicht noch eine, die uns schuldig geblieben sind.
Und Sie haben nicht gefragt.
Ja, aber das kann ich doch nicht zugeben, deswegen frage ich ja jetzt. Weil das hat ja vielleicht dann auch mittelbare Auswirkungen dann immer.
Das ist jetzt ein weiter Bogen. Also direkt zu der Frage, das Einzige, was helfen kann, ist natürlich mehr Zuwanderung und nicht nur mit der demografischen Bombe, sondern auch mit der Fremdenfeindlichkeit. Das ist das einzige sichere Gegenmittel, Kontakte mit Menschen, die Ausländer in Anführungszeichen sind. Zur Identität, ich meine, ich mache das jetzt mal kurz, ich finde es kurz ein bisschen irritierend, dass wir die Runde haben und nicht wirklich darüber sprachen, dass ich also beispielsweise seit 2000 konstant 50% der Thüringer von Westdeutschen wie Menschen zweiter Klasse behandelt fühlen. Das kann ein Vorurteil sein, aber das ist einer der stärksten Erklärungsfaktoren, wenn ich es wieder mal so ein bisschen technisch mache, für Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Und darüber müssen wir sprechen. Und ich suche ja ständig mal nach Daten, ob das auf irgendwas Konkretem basiert oder ob das einfach nur auch wieder so eine Abwertung ist. Und ich finde nichts, weil es auch in der Wissenschaft kaum erforscht wird, was eigentlich in Ostdeutschland geborene Menschen für Chancen haben in Gesamtdeutschland. Andersrum, klar, Spitzenpolitiker in Ostdeutschland sind zu 30% westdeutsch. Das entspricht jetzt nicht den 12% Westdeutschen, die wir in der ostdeutschen Bevölkerung haben. Also das funktioniert, andersrum eventuell nicht. Und das gehört zum Bild dazu. Ja, aber das ist so das Totschlagargument. Na klar, wir haben jetzt auch eine Frau als Kanzlerin, deswegen sind wir emanzipiert. Also es funktioniert nicht. Nicht? Und man muss noch eine Bemerkung. Man muss verstehen, wie Abwertung funktioniert. Es ist nicht überraschend, dass Arbeitslose die sind, die am stärksten Langzeitarbeitslose abwerten. So funktioniert das. Man grenzt sich nach unten ab. Wenn man selbst betroffen ist von Diskriminierung, gefühlter Diskriminierung, Benachteiligung, die muss nicht begründet sein, aber man fühlt sich benachteiligt, dann sucht man nach Gruppen, die man als schwächer wahrnimmt und wertet die ab. Darüber wertet man sich selbst auf. So funktioniert das ganz grundlegend. Und das ist eine Besonderheit der ostdeutschen Gesellschaft, dass da immer im Hintergrund steht, Menschen fühlen sich abgewertet als Ostdeutsche. Entschuldigung, ich spreche immer schnell, das ist furchtbar. Ne? Ich bin gar nicht nervös, das ist mein natürliches Wesen. Und das fehlt in der westdeutschen Gesellschaft. Und ja, die Ausländer sind einfach die nächste Gruppe, die fordern da jetzt irgendwas, das kann man so über die Medien mitbekommen, die fordern Gleichberechtigung, bessere Integration. Und die Ostdeutschen denken sich halt, ja, aber was ist mit mir? Ich habe noch gar nichts bekommen und das ist eine ganz gefährliche Mischung und die kriegt man auch nicht von heute auf morgen weg.
Ich will trotzdem schnell Ihnen antworten. Ich glaube nicht nur, dass Sie den richtigen Punkt gefunden haben. Es gibt ja Statistiken und Untersuchungen. Ich lobe ungern den Spiegel, wie Sie sich vorstellen können, weil das war früher die der mediale Gegner von mir, klar, aber die Serie Spiegel über die nächsten 4 Jahre, 2030, was in Deutschland passiert, sind ganz genaue Zahlen drin, was in diesem Land los sein wird, welche Facharbeiter fehlen werden, wenn man nicht endlich, und die Arbeitgeber sind sehr dafür, die erwarten nur eine politische Lösung, nämlich die Garantie, dass die, die sie ausbilden, auch bleiben dürfen. Das hat ja keinen Sinn zu sagen, wir bilden die aus und nehmen die mal und dann irgendwann jemand schiebt sie ab. Das geht natürlich nicht. Also muss ein richtiges Einwanderungsgesetz, nicht gerade das, was die CDU, der CDU-Generalsekretär gerade fordert, man könnte es auch anders formulieren, kommen. Und dann gibt es natürlich auch nicht nur die Quote derer, die gut ausgebildet sind, sondern die, die hier ausgebildet werden, damit man sie integriert in das Land. Und dagegen ist nichts zu sagen. Es ist eine ganz simple politische Aufgabe, die gelöst werden kann. Und damit haben sie nämlich dann auch weg das Problem der Ausländerfeindlichkeit. Denn die, die mit den Deutschen, egal ob Ost oder West, gemeinsam ausgebildet werden, die werden keine Feinde mehr sein. Die Politik scheut sich nicht. Eins muss ich Ihnen immer sagen, es gibt nicht die Politik. Es gibt gewisse Politiker, wo ich auch sagen würde, hätte man vielleicht einen anderen Beruf genommen für die, wäre auch nicht schlecht. Oder welchen Beruf schwänzen die, ich kenne ihn nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele, richtig viele, vor allem Kommunalpolitiker. Es gibt ganz viele Politiker, die wirklich täglich kämpfen, machen, tun und versuchen alles. Also wie Sisyphus den Stein nach oben wälzen und wenn er wieder runterfällt auf sie, erneut beginnen. Und das ist auch ein Zeichen von Demokratie, dass man immer wieder neu beginnen muss. Also nicht nur Martin Luther morgen früh das Bäumchen, sondern reine politische Schwarzbrotarbeit. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, ist im Grunde machbar. Was verdammt nochmal sollen wir denn noch abwarten, wenn man schon eine große Koalition hat, die etwas machen könnte? Denn das ist ja kein Ländergesetz, das ist ein Bundesgesetz. Und da kann man nicht sagen, Thüringen macht so und Sachsen macht es so, sondern das muss im Bund gelöst werden. Drum war Ihre Frage eine ziemlich gute Frage, weil die Antwort eigentlich einfach wäre.
Den Punkt Einwanderung haben Sie schon gemacht, Herr Ramelow. Trotzdem möchte ich nochmal anknüpfen an Frau Salomo und das Einleiten nochmal mit dem, selbst Leute, die die PDS... Sie verstehen mich nicht, dann rede ich ein bisschen lauter, okay? So passt es? Selbst Leute, die die PDS nicht mögen, haben der PDS in den letzten 25 Jahren zugebilligt, dass sie eine großartige oder eine kraftvolle Integrationsleistung vollzogen haben. In dem Moment, wo sie Regierungsverantwortung übernehmen und die Oppositionsrolle weg ist, auch die Möglichkeit, dass Protestwähler sich bei der Linken wiederfinden, gibt es dort, wie der Gast hier vorhin sagte, keine Möglichkeit mehr, wen soll man dann wählen, wenn man dann nur so Protest abladen will, dann kommt die AfD ins Spiel oder wer auch immer. Das ist ein Problem, gesellschaftspolitisches, und das knüpft vielleicht auch an das an, was Frau Salomo sagt, oder?
Auf das Phänomen habe ich vor Jahren schon mal hingewiesen, dass es bei den PDS-Wählern eine Spaltung oder eine Summierung gibt, die Stammklientel ist, eine sehr stabile Größe. Ich habe ja einige Jahre als Bundeswahlkampfleiter meiner Partei gearbeitet und mich sehr intensiv mit Wahlanalysen auseinandergesetzt. Und es gibt einen zweiten, das ist oszillierend. Die gehen dann auch mal zur Schildpartei oder die gehen zur Pro-Partei oder wenn sie ein anderes Angebot kriegen. Und da gab es ein Phänomen, dass es Menschen gab, die haben mit der Erststimme PDS gewählt. Das war der Direktkandidat, der eine Chance hatte, in den Landtag zu kommen. Und mit der Zweitstimme NPD oder was ganz anderes. Also wo du dann selber als Parteistratege sagst, ups, was ist das denn? Ja, das ist das, was wir abgeholt haben. Und darauf hat Frau Salomon gerade hingewiesen. Die Frage, das Gefühl, ungleich behandelt zu werden. Frau Salomon sagt, es gibt zu wenig Belege dafür, was man nachprüfen kann. Und das stimmt. Die Transformationsforschung umgeht das komplett. Und deswegen sage ich als Gewerkschaftsfunktionär, der seit 25 Jahren hier ist, ich sage in 10 Punkte, wo Ostdeutsche benachteiligt worden sind und sie das im Alltagsleben gespürt haben. 10 Punkte, wo meine Gewerkschaften selber mitgemacht haben. Es gab eine Auseinandersetzung, da hat eine Gewerkschaft gesagt, lieber zu westdeutschem Geld arbeitslos, als zu ostdeutschem Geld weiterarbeiten. Das war die Antwort einer westdeutschen Tarifkommission an die ostdeutsche Forderung, einen regionalen Tarifvertrag abzuschließen. Wer diese Erfahrung gemacht hat, der ist aus seiner Gewerkschaft ausgetreten. Und die Gewerkschaft hat sich hinterher gewundert, warum so viele Ossis dann aus den Gewerkschaften raus sind, obwohl sie emotional für die Gewerkschaft waren. Die Politik der Treuhandanstalt, die den Westdeutschen, jetzt will ich es nicht komplett pauschalieren, aber in vielen Fällen lasse ich es, an vielen Stellen ist es belegbar. Westdeutsche haben die Betriebe gekriegt für die berühmte eine Mark. Ostdeutsche, die sich mit ihrem Betrieb ausgründen wollten, haben riesen Auflagen bekommen, ökonomische Auflagen, und hinterher hat sich kein Mensch mehr dafür interessiert, wenn die gescheitert sind. Die westdeutschen Geschichten werden als Erfolgsgeschichten dargestellt. Dass jemand wie der Herr Rögner mit der Watzdorfer Brauerei dreimal durch den Irrsinn gegangen ist und heute einen tollen Betrieb hingestellt hat, das sind für mich nämlich die eigentlichen Helden der Wendezeit und der Nachwendezeit, der mit seiner Belegschaft durch alle Krisen durchgegangen ist und niemals das Element der Kündigung genommen hat. Die haben alles zusammen durch dick und dünn gemacht, und er stand mehrfach an der Stelle, wo er sich überlegt hat, ob er sich nicht lieber das Leben nimmt oder aufhängt oder sonst was. Und ich kenne die Geschichten alle, und ich war jedes Mal tief schockiert, wenn die Bank gesagt hat, aus, Ende. So, und da sage ich mal, dieser Dinge gibt es mehrere, die sich untersuchen lassen würden, auch wissenschaftlich untersuchen lassen. Und ich habe als Westdeutscher erlebt, wenn wir in irgendeinen Raum kamen, wir haben uns sofort gerochen, wer die Westdeutschen sind. Und es war egal, ob du der Gewerkschafter, der Banker oder sonst was war. Und da war eine relativ schnelle Einigkeit. Ich habe auf einer Gewerkschaftskonferenz mal eine Rede gehalten. Da habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, wenn wir Westdeutschen Tropenhelm und Khaki-Hosen hätten, dann wären wir als Okkupationsarmee schneller erkennbar. Da bin ich beinahe geschlagen worden, wie ich sowas sagen könnte. Das wäre doch eine Unverschämtheit. Sowas gäbe es doch gar nicht. Wir sind doch jetzt alle ein Volk. Und ich sage, merkt ihr es nicht? Merkt ihr es nicht, wie um uns herum die Ausdifferenzierung tagtäglich stattfindet? Deswegen, ja, es gibt auch Begründungen, warum sich Ostdeutsche im Langzeitgedächtnis schlechter behandelt fühlen. Und es gibt ein zweites Phänomen daneben. Wir reden nicht über die DDR-Bürger und die Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung, die in den Westen gegangen sind, die zur Erfolgsgeschichte Westdeutschlands beigetragen hat. Das sind Millionen von Menschen, die dort völlig integriert sind und die Krankenhäuser am Laufen halten, die Betriebe am Laufen halten. Über deren Perspektive und Empfindung wird auch nicht geredet. Deswegen sage ich, darunter liegt noch ein anderes Thema. Mir ist es mal begegnet, als ich in Amerika die Frage gestellt habe, in den Südstaaten, ob es noch eine Frage, überhaupt eine reale Frage nach den Südstaaten gibt. Die Antwort war verblüffend. Da war ich mit Andrea Nahles unterwegs und habe gesagt, siehst du, Andrea, das wird vielleicht doch alles noch länger dauern. Und ob es noch eine Generation dauert, selbst da habe ich meine Zweifel, weil es eine Tradierung gibt, die auf dem Langzeitgedächtnis aufbaut. Und wenn wir nicht anfangen, darüber zu reden, dann überlassen wir es ganz anderen, die das emotional füllen. Deswegen sage ich, der Befund von Frau Salomon ist völlig richtig. Und über den Befund muss man auch forschungsseitig nachdenken, wie wir die Mechanik der deutschen Einheit, ich will die gar nicht zurückdrehen, gar nicht schlecht reden, ich will die Erfolgsgeschichten jetzt gar nicht kleinreden. Ich will nur über diesen Teil reden, wie die einen überrannt worden sind und die anderen waren auf einmal die Sieger. Und meistens waren es die Leute aus meiner Herkunft.
Also es wäre schön, die Frage jetzt, aber erlauben Sie mir einen Satz zu Ramelow, weil die Treuhand, ich habe die Treuhandanstalt, über die ich ja geschrieben habe, wie Sie wissen, ein Buch, da gibt es auch andere Beispiele. Und
ja, ich sitze gerade mit Bischof Rode noch am
Tisch. Ja, aber Bischof Rode war ich, ich war ja überall vor Ort.
25 Jahre hier. Also mit Herrn Peine habe ich erst heute Mittag zusammengesessen, und wer die Geschichte sich anguckt zwischen Jüttemann und Peine, der kann das Thüringer Thema aber exakt erzählen.
Ja, aber richtig, meine Bischof Rode ist ein tolles... Oh gut, wir reden jetzt, entschuldigen Sie, Sie kommen sofort dran. Ich muss nur einen Satz dazu sagen. Ich schwöre, reicht das? Obwohl ich aus dem Westen komme, ich schwöre.
Aber er ist nicht mal der Moderator.
Das ist wieder typisch, dieser linke Versuch, einem das Wort abzugraben. Ne? Es gab ein Eisenhüttenwerk in Thale, das Ernst Albrecht, der Ministerpräsident von Niedersachsen, erworben hat. Und er wurde gepeitscht hier im Osten. Da guckt mal diesen schlimmen westdeutschen Patrioten an, der für eine Mark sich das Eisenhüttenwerk unter den Nagel gerissen hat. Und dann kriegt er von der Pulle zwischen die Augen, das sind die richtigen Schlimmfinger. Und da bin ich hingefahren. Das brauchte ich für mein Buch, ich wollte es wissen. Und da hat er mir den Vertrag gezeigt. Wenn er aufhört, kriegt er wie viel? Eine Mark. Das heißt, viele der Geschichten, die man so als die schlimmen Treuhändler, da gab es üble Figuren, die man in Deutschland, die Firmen, die Banken, die dritte Garde in den Osten geschickt hat, da gebe ich Ihnen recht.
Stichwort Halle. Ich bin
Halle ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Treuhandfiguren die Leute über den Tisch gezogen haben.
Ja.
Richtig. Aber es gibt
gleich mit und die Sparkasse
auch. Richtig, aber es gibt auch, und ich bitte dies einfach hinzunehmen, es ist so, ich habe es recherchiert, es gibt auch anständige westdeutsche Patrioten, die etwas gemacht haben. Gibt es auch. Das heißt, es gibt Sohne und Sohne. Die einen sagen so, die anderen sagen so, klar. Also ich wehre mich nur gegen Pauschalisierung und jetzt muss ich den Westen verteidigen. Ich muss Ernst Albrecht verteidigen, nicht seine Tochter. Ich muss Ernst Albrecht verteidigen und das ist bei meiner politischen Geschichte schon ein Wunder. Jetzt kommen Sie.
So, ich sehe schon, das zweite Thema haben wir beim nächsten Mal. Und da der Moderator die Versprechen einlöst, dürfen Sie jetzt das Mikrofon in die Hand nehmen und Ihre Frage fragen. Jetzt wollen Sie nicht mehr?
Ich muss mich erstmal ein bisschen fassen, aber Hauptsache mein Garantie verspringen. Also ich möchte gern nochmal die Flüchtlingsdebatte aufgreifen. Und zwar, es gibt ja das wunderbare Wort Willkommenskultur, ja? Und was ein Willkommen heißen bedeutet, das können wir uns hier vor Ort, also in Deutschland, von unseren ausländischen Mitbürgern sehr gut mal vorführen lassen oder uns auch mal einladen lassen. Oder ich denke, die meisten waren ja schon mal in irgendwelchen ausländischen Urlaubsgebieten und so weiter und die haben ja da auch ihre Erfahrungen. Und was mich da ein bisschen ärgert und was ich mir wünschen würde, da muss ich auf Matthias Büchner zurückkommen. Warum kann man denn die Flüchtlinge nicht mit der Bevölkerung gemeinsam irgendwie empfangen? Also in einem großen Rahmen. Nicht jedes Mal, wenn jetzt welche kommen, aber man weiß ja, viele Bürger denken, naja, jetzt sind doch erst wieder welche gekommen, jetzt hören wir schon wieder, es werden wieder welche erwartet, gerade hier in Erfurt. Dann kann man das doch mal bündeln nach einer gewissen Zeit, nach einem halben Jahr und kann da mal so ein Willkommensfest machen. Ich glaube, viele Bürger würden dort auch hinkommen und das aber möglichst an einem zentralen Ort und nicht wie es hier passiert ist bei der Camberg-Klause. Ja? Viele interessierte Bürger haben sich erstmal gar nicht hingetraut, dort teilzunehmen. Deswegen war auch ein Drittel der Besucher nur engagierte Leute, die aber dann auch niedergemacht wurden. Ja, das geht irgendwie so nicht. Und auch für die Zukunft würde ich mir wünschen, mehr multikulturelle Begegnungsstätten oder wenigstens eine hier in Erfurt, eine größere, wo genügend Platz ist, dass man aufeinander zugehen kann. Und damit auch die Leute, die letztendlich aus welchen Gründen auch immer abgeschoben werden müssen, eine gute Erinnerung mit zurücknehmen. Das war's.
Man hat schon den Eindruck, dass der Umgang mit Flüchtlingen heute Abend so ein zentrales Thema einnimmt. Würde ich mal behaupten, das sei ein Prüfstein für die ostdeutsche Zivilgesellschaft auch nicht, wie man eine Willkommenskultur tatsächlich auch zelebriert. Da kann man viel sehen, inwieweit sich die ostdeutsche Gesellschaft zu einer Zivilgesellschaft entwickelt hat, wobei das auch im Vergleich mit der DDR natürlich nicht zutrifft, denn da gab es auch einen sehr ausdifferenzierten Umgang mit den Fremden aus anderen Teilen der Welt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte weitere Fragen hören und Möglichkeit geben, sie zu beantworten.
Also mein Name ist Herr Hoffmann, ich bin 50. Also ich möchte mal was dazu sagen wegen der Verdrossenheit zu wegen den Wahlen. Vorhin war ich ein bisschen geschockt in der Runde, wo das Wort gefallen ist, eine Generation müssen wir schon noch warten, bis wir dann Ost und West eins sind. Das ist natürlich für die jetzigen Rentner ein bisschen schäbig, weil viele Frauen, die zu DDR-Zeit geschieden wurden, heute noch benachteiligt werden nach 25 Jahren Rente. Die können nicht noch eine Generation warten. Für meine Generation, ich schließe mich mal als die zweite Generation an, dachte ich, mich trifft eben der Schlag, weil das klingt ja fast so, naja, 40 Jahre war der getrennt, jetzt müsst ihr 40 Jahre warten, bis es wieder irgendwann zusammenpasst. Und das ist mir einfach ein bisschen zu lange. Das ist Punkt 1, was ich annehme, was auch die Verdrossenheit zur Wahl ist. Und dann, was auch das neueste Beispiel ist, wo ich mir auch innerlich sage, was tut eigentlich die Politik in Berlin oder in den Landtagen, wenn schon der Grieche die Frage stellt? Ja, und steht ja noch Reparationsleistung zu? Es antwortet uns keiner von der Politik.
Da kommen 3-4 Wissenschaftler in eine Talkrunde hier bei Phoenix und so. Da warte ich bis heute auf eine Antwort. Und Frau Merkel sagt dann eben mal so ganz nebenbei, naja, da warten wir erstmal ein bisschen, ich will mir erstmal ein paar Meinungen einholen und dann werden wir mal sehen. Das reicht dem Bürger eben nicht mehr aus. Weil, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wusste das nicht von den 60er Jahren mit den Verträgen. Das ist mir das allererste Mal zu Ohren gekommen. Und ich bin auch schon 50. Das hat mir keiner in Staatsbürgerkunde so gelernt. Oder jetzt nach der Wende die politische Bildung. Ich war auch erstmal ein bisschen schockiert und habe gesagt, oh Moment, dass das zwar jetzt nicht mit dem Kontext zusammenpasst, nur weil sie jetzt in der Eurokrise sind, aber trotzdem muss man sagen, Moment mal, den Thema müssen wir uns schon annehmen. Und mir ist jetzt egal, wer mal auf die 2 Fragen antwortet.
Im Zweifelsfall immer Frau Salomo, aber so einfach wollen wir es uns hier oben nicht machen. Ich versuche mal daraus eine Frage zu machen, weil es mehr 2 Feststellungen waren. Aber die eine Frage war ja sehr konkret zu sagen, also es ist vielleicht ein Missverständnis zu sagen, es würde 40 Jahre noch dauern. Es geht ja da um konkrete Maßnahmen und die Rentenfrage gerade bei ostdeutschen Frauen ist natürlich eine sehr konkrete und auch berechtigte. Ne?
Also das Thema materieller Abstand ist klar analysierbar. Wenn die Bundesrepublik Deutschland im Schnitt 100 ist, dann ist Hamburg 165 und der Schnitt der neuen Länder 65. Das ist die Bandbreite, die Spannbreite. Wir haben alle ostdeutschen Ministerpräsidenten gerade dazu ein Papier erarbeitet, und zwar alle, über alle Parteigrenzen hinweg, weil wir sagen, wir müssen darauf aufmerksam machen, dass der deutsche Einheitsprozess nicht mit einer formalen Zahl 2019 und mit dem Begriff Soli erledigt ist, sondern die Frage des Abstandes ist noch viel zu hoch. Der tarifpolitische Abstand, auf den habe ich vorhin hingewiesen, den Rentenabstand, den haben Sie erwähnt, den finde ich katastrophal. Die geschiedenen Ehefrauen, die mithelfenden Ehefrauen in Handwerksbetrieben, die sind komplett um die Rente beschissen worden, die Krankenhausbeschäftigten der DDR, die Reichsbahnbeschäftigten der DDR. Wir haben diese ganzen Fallgruppen im Bundestag immer wieder thematisiert und Frau Merkel hat immer wieder gesagt, das soll jetzt gelöst werden. Jetzt heißt es, jetzt soll es gelöst werden. Ich bin gespannt. Es muss aber der Bund lösen, indem es tatsächlich eine Rentenangleichung gibt, damit diese ost-west-spezifischen Trennungsrenten, die müssen beendet werden. Von denen haben wir weder Herr Jürgs noch ich geredet. Wir haben von einer emotionalen Sicht auf Ost und West geredet. Deswegen unterscheide ich zwischen der materiellen Sicht, die man sehr genau beschreiben kann, und einer emotionalen, und da bin ich ja immer verblüfft. Ich habe der Süddeutschen Zeitung mal Rede und Antwort stehen sollen über die Frage, wie ist denn der Abstand Ost-West? Und dann hat die Süddeutsche Zeitung einen wunderbaren Artikel geschrieben, hat reingeschrieben, wie der ostdeutsche Ramelow uns erklärt. Ich habe es denen offenkundig so gut erklärt, dass der Münchner Redakteur nicht mitgekriegt hat, dass ich Wessi bin und dass ich das nur vom Zuschauen weiß, nicht von emotionaler Betroffenheit. Aber ich will Ihnen ein Stichwort sagen, wo Sie den Unterschied Ost-West sehen können. Jeden Sonntag und Samstag bei der Jugendweihe im Kaisersaal, da sitzt die westdeutsche Verwandtschaft und weiß überhaupt nicht, was das ist. Und da gibt es keinen Staat mehr, der das verordnet und niemand, der da ein Lobeshymne auf den Staat oder den Sozialismus will, und trotzdem findet es statt. Weil es die Eltern schon waren und die Großeltern schon waren und irgendwie hat sich das jetzt durchtradiert. Und den Unterschied bei Plastiktüte und Plastiktüte, bei Durchsicht und Inspektion und bei der Uhrzeit frage ich immer zur Sicherheit nochmal nach, dass ich als Wessi nicht falsch komme.
Ich bin Herr Pinkwart, ich wollte mal fragen, Herr Ramelow. Sie haben ja gesagt, Sie haben ja viele Gruppen und gestern war ja auch die Demo in der EZB und es war ja auch ein bisschen kühl, aber es musste doch nicht sein, dass von Ihrer Gruppe 10 Polizeiautos angezündet werden. Und das war ja von Blockupy und von Linke. Und dann habe ich noch eine kleine Frage. Am Ende des Grundgesetzes steht doch, nach der Wiener Vereinigung kann sich das Volk ein neues Grundgesetz machen.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Nein, ist außer Kraft gesetzt worden, das habe ich ja vorhin gesagt.
Stand mal drin.
Es ist abgeschafft worden, als das Beitrittsverfahren nach 23 Grundgesetz erfolgt ist. Also das zu Frankfurt, um das klar zu sagen. Ich lehne jede Form von selbstlegitimierter Gewalt ab. Das habe ich aber mein Leben lang. Es gibt kein Recht von irgendeinem Demonstranten, einen Stein, eine Flasche oder sonst was in die Hand zu nehmen und einen anderen niederzuschlagen. Und zwar egal, ob es ein anderer Demonstrant ist oder ob es der Polizist ist, der dort dazwischen steht. Selbstlegitimierte Gewalt ist etwas, was jede Demokratie zerstört. Und auf die Frage, was ist gestern in Frankfurt passiert, 20.000 Menschen waren friedlich unterwegs. Davor hat es Gewalttaten gegeben. Und da wehre ich mich dagegen zu sagen, dass dafür Katja Kipping, Susanne Hennig-Welzow oder Janine Wissler verantwortlich ist. Denn der Protest, der friedlich gegen die Politik der EZB in Frankfurt stattgefunden hat, dieser Protest ist auch legitim. Und ich halte ihn für legitim. Er muss ausgedrückt werden. Aber er ist nie berechtigt, irgendeine Form von Gewalt gegen irgendeinen anderen Menschen auszuüben. Und diese Frage ist in dem Bündnis vorher klar thematisiert worden. Es gibt einen Bündniskonsens, der heißt, von Aktionen, an denen sich die Linke beteiligt, darf nie Gewalt ausgehen. Das ist im Prinzip der Aktionsbündnis auch von Dresden. Und ich würde nie an einer Demonstration teilnehmen, bei dem sich einzelne Gruppen selbst ermächtigen, Gewalt dann nach eigener Legitimation auszuüben.
Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Moderator, Herr Postel, dass Sie jetzt aus Ihrer Sicht weiter auch mal die linke Seite zu Wort kommen lassen. Ich will mal meine Frage, die ich an den Ministerpräsidenten stelle, zunächst mal mit einer Feststellung einleiten, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, auch als Wossi, ein Wessi, der in den Osten gezogen ist, unmittelbar nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, und die lautet, und insofern widerspreche ich Ihnen, Frau Salomon, und das entspricht meines Erachtens auch über die Dauer nicht den tatsächlichen Erkenntnissen, dass Sie bezeichnen das als Fremdenfeindlichkeit in Westdeutschland schrittweise größer geworden sei, als sie jetzt in den neuen Bundesländern der Fall ist. Ich bespreche auch nicht von der Fremdenfeindlichkeit. Ich habe nach 20 Jahren Thüringen in vielen gesellschaftlichen Gruppen eine latente Fremdenangst festgestellt, die doch wesentlich größer ist als in Westdeutschland. Dafür gibt es auch ganz klare Erklärungen. Die Westdeutschen haben über die Gastarbeiter, das waren die Griechen, die Spanier und die Portugiesen, sich ja über eine ganze Generation einüben können im Umgang und im Leben mit Ausländern. Das hat hier nicht stattgefunden. Und zweitens, die Westdeutschen konnten auch weltweit überall reisen und nicht nur in die, also sage ich jetzt mal, Comic-Con-Staaten. Das zu der Feststellung. Jetzt nochmal Flüchtlingspolitik, lieber Herr Ramelow. Sie sind ja bei der Darstellung, was Sie da alles an Auffanglagern jetzt noch produzieren wollen, geradezu in Leidenschaft und ins Schwärmen geraten. Ich frage Sie mal ganz nüchtern, wollen Sie über die Kontingentierung, die der Freistaat Thüringen verkraften muss und wird, nach meiner Auffassung, dafür plädieren insgesamt, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Flüchtlingspolitik betreibt, die sich dann natürlich in den Ländern, Sie sind Landesregierung, niederschlagen würde, die auffordert, also die ganze Flüchtlingsproblematik dann doch noch ein bisschen auszuweiten. Das ist eine ganz konkrete Frage, und wenn Sie gestatten, ein kleiner Appell. Nach meiner Auffassung ist die hier schon erwähnte Willkommenskultur gar nicht so schlecht entwickelt. Es gibt sehr, sehr viel Engagement in der Bevölkerung, das eine oder andere zu tun. Das geht über Kleidersammlung, Geschirrsammlung, Deutschunterricht, Rechtsberatung, zum Beispiel bei diesem ZIM-Zentrum für, Migration und Integration. Aber mir scheint, und deswegen der Appell, mir scheint es an der Managementkapazität, der Organisationskapazität zu fehlen. Also wenn Sie sich die kleine Truppe da etwa in dem ZIM ankommen, die können ja gar nicht die vielen Angebote, die aus der Bevölkerung kommen, tatsächlich organisieren. Das sind da, glaube ich, 5 Leute. Und wenn ich höre, dass der Leiter der Volkshochschule jetzt schon Angst hat, dass private Deutschunterricht an Ausländer erteilen, weil er fürchten muss, dass seine eigenen Deutschkurse damit nicht ausreichend, sagen wir mal, besucht werden muss. Da scheint mir hier ein bisschen, was vielleicht nicht jetzt direkt die Landesregierung ist, aber Sie sind ja innerhalb der politischen Parteien unterwegs, auch nochmal einer Überlegung wert ist. Vielen Dank.
Also wenn Sie der Meinung sind, dass ich da etwas euphorisiert in Erscheinung getreten bin, ja, Wir sind gerade mitten in einer humanitären Katastrophe. Ich glaube, Sie wissen nicht ungefähr, wie viele Menschen jede Nacht in Thüringen ankommen. Ja, dann weiß ich nicht, warum Sie... Ja, dann weiß ich nicht, was Sie daran euphorisch finden, dass ich im Moment mit Hochdruck dabei bin, eine dritte Aufnahmestation zu binden, weil wir sie dringend brauchen, weil die Menschen, die wir im Moment unterbringen müssen, zurzeit unter verheerenden Umständen hin und her gefahren werden und wir von drei Landräten öffentlich gesagt bekommen, wir nehmen keine mehr. Und wir schicken sie zurück, als wenn es Vieh wäre. Und da werde ich dann etwas euphorisiert und sage, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und diese, ja, ich wollte es jetzt ausführen, Sie haben ja gefragt. Und das kostet im Moment sehr viel Geld und der Bund gibt im Moment gar nichts dazu. Also verblüffend wenig. 13 Millionen sind jetzt angekündigt. Herr Lauinger rechnet damit, dass wir dieses Jahr möglicherweise bis zur dreistelligen Millionengröße hochkommen. Was uns im Moment die Aufnahme, Verteilung, Aufnahme, Begleitung an Kosten verursacht. Und selbst wenn wir nur bei 80 Millionen blieben, im Haushalt steht das alles nicht drin. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dieses ist das einzige Thema, das wir aus jedem Haushaltszwang rausgenommen haben, weil es um Menschen geht. Und diese drei Stationen brauchen wir. Spätestens, wenn das, die dritte Station da ist, muss Eisenberg zugemacht werden, weil es ist völlig runter. Da ist seit 20 Jahren nichts mehr saniert worden. Das ist völlig runter. Und in Suhl bin ich froh, dass wir manchmal auf 1400, 1500 hochfahren können. Und die kommen teilweise nachts. Und um es Ihnen klar zu sagen, das wird alles kontingentiert nach Königsteiner Schlüssel. Da suchen wir uns überhaupt nichts aus. Und das, was Sie andeuten, dass ich da irgendeine Vorstellung hätte, mir Flüchtlinge herzuwünschen, wissen Sie, ich wäre froh, wenn die Jesiden zu Hause in Kobane leben dürften. Und wenn sie in Ruhe gelassen werden würden und wenn wir so ehrlich wären, denen beizustehen, die zu Hause bleiben wollen. Ich habe zu viele Flüchtlinge hier kennengelernt, die hochtraumatisiert sind und die gar nicht mehr wissen, wo sie hingehören, weil sie überall nur noch wie Dreck behandelt werden und weil sie nur noch unter schlimmsten Umständen über Schleuserbanden über den sicheren Weg herkommen, weil wir uns ja in den westlichen Staaten so wunderbar eingerichtet haben, dass wir mit Dublin III dafür gesorgt haben, dass wir die Probleme in Rumänien abwälzen und dann die Menschen nach Rumänien zurückschieben. Das ist gerade ein großes Problem nach Bulgarien, nach Rumänien und selbst nach Griechenland. Griechenland ist mittlerweile völlig überfordert, um Flüchtlinge überhaupt noch aufzunehmen, weil die haben die direkten Beziehungen. Dort kommen die Menschen an Land. Und nach Dublin III werden sie aus Deutschland wieder zurück, Dublin II werden sie wieder zurückgeschoben in die Länder, wo sie herkommen. Ich sage, es ist Dublin III, aber ist gut, es ist auch völlig wurscht, weil ich finde, wer uns erzählt, dass er zusammengeschlagen worden ist und Angst hat, dorthin wieder zurückzukehren, da sage ich mal, es geht um Menschen, es geht um Flüchtlinge. Und der Verteilungsschlüssel ist eindeutig, ich würde mir wünschen, und da bin ich bei der Frage von vorhin, die Menschen, die sich hier integrieren lassen, müssen nach 3 Monaten ihr Verfahren endlich abgeschlossen kriegen. Und da muss der Bund endlich sich bewegen. Das ist ein großes Thema, dass wir teilweise 1 Jahr auf das Genehmigungsverfahren warten oder das Klärungsverfahren. Aber nach 3 Monaten könnten wir sie sofort in betriebliche Zusammenhänge integrieren. Die Wirtschaft wartet drauf. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe, also was Syrer angeht, sagt mir die Bundesregierung, die Syrer könnten alle ohne jede Sperre mittlerweile kommen, weil die syrischen Menschen hoch ausgebildet sind. Die, die ich in Suhl kennengelernt habe, waren alles Ärzte, Techniker, Ingenieure, hoch ausgebildete Menschen, die auch in Zukunft einem Wiederaufbau in dem Land massiv fehlen werden. Und ein richtiges Problem haben wir mit dem, was aus dem Kosovo jetzt kommt. Da sagt die kosovarische Regierung selber, wir sollen Massenabschiebungen machen. Da sage ich mal, erinnert sich noch jemand, dass die Verselbstständigung vom Kosovo mit militärischer Gewalt passiert ist, erinnert sich noch jemand daran, dass die Bundeswehr im Kosovo steht, dass sie als Stabilisierungskraft zum Aufbau der Demokratie dort sein sollte? Erinnert sich noch irgendjemand daran, dass zur Verteidigung der westlichen Werte in Afghanistan Krieg geführt wurde? Das ist alles das, was ich so doppelzüngig finde. Und da bin ich dann einfach, da bleibe ich dann meiner politischen Gesinnung treu. Da bin ich jetzt nicht Ministerpräsident, das war jetzt politisch überhaupt nicht korrekt, sondern da sage ich mal eindeutig, wer die Kriege auf dieser Welt angezettelt hat, wer an den Kriegen das Geld verdient hat und hinterher sich über die Flüchtlinge wundert, der ist für mich schwierig, als Politiker schwierig, glaubwürdig zu sein.
Schönen guten Abend, Herr Ramelow. Die Gäste. Ich bin Jasmine Natsch und ich habe mal eine Frage. Sie haben sich entschuldigt für die politischen Ehemaligen aus der ehemaligen DDR. Warum? Sie haben doch damit gar nichts zu tun. Warum entschuldigen Sie sich für die Leute, die leiden mussten in der DDR? Und was wird getan für die politischen Ehemaligen? Bis jetzt noch gar nichts, also 50 Euro mehr ist ja keine Entschädigung. Also ich habe posttraumatische Belastungsstörung. Meine Mutter war 3 Jahre in Hoheneck, was ich zu spüren bekommen habe. Ne? Ich war ja 59 bin ich geboren, 57, meine Mutter war von 58 bis 61 in Hoheneck. Meine Schwester wurde 59 geboren in Hoheneck. Und ich meine, davon merke ich nicht, ich muss mich selber zur Wehr setzen. Also ich bin politisch organisiert in den Themen und bin mit anderen in Kontakt. Und dann wollte ich Sie nochmal fragen, wann wird der Landtag endlich gereinigt von Herrn Kuschel und den ganzen Stasi-Gelumpe? Wann? Okay. Wann wird das gereinigt?
3 konkrete Fragen.
Das hat auch was mit uns zu tun. Davon erfahren wir alle nichts, wenn wir uns nicht selber drum kümmern.
Vielen Dank für die Frage. Oder die 3 Fragen, Herr Ramelow.
Das Wort gereinigt finde ich sehr schwierig in Bezug auf Parlamentarier, die aus dem Parlament geworfen werden sollen. Ich verstehe aus Ihrer Lebensperspektive sehr wohl, dass Sie das Wort benutzen und wo Sie ein Recht haben, Herrn Kuschel zu fragen, welche Verantwortung hast du? Ich wehre mich nur gegen das Wort gereinigt. Nein, Sie sollen sich gar nicht entschuldigen. Ich will Sie nur einladen, den Diskurs mit Herrn Kuschel und Frau Leukefeld selber zu führen. Ja, dann tun Sie es doch. Herr Kuschel und Frau Leukefeld stellen sich den Diskussionen, weil sie zu ihrer Verantwortung stehen, was sie in der DDR als gläubige Anhänger des Systems, als Zuträger oder als willfähriges Rädchen im System gemacht haben. Und deswegen verteidige ich Herrn Kuschel und Frau Leukefeld. Ich verteidige sie, weil sie sich... Wissen Sie, Täter ist der, der die Tat begangen hat. Und das System hat die Taten organisiert. Aber die Fragen begannen ja damit, warum ich mich entschuldigt habe. Ja, ich würde ja gerne antworten. Ja, ich würde ja gerne antworten, weil Sie haben mich gefragt. Ich habe mich nicht gedrückt vor dieser Frage, sondern ich habe ausdrücklich einen persönlichen Freund, mit dem ich im Stasi-Gefängnis war, wo er zusammengeschlagen worden ist, in dem er lange gesessen hat, dieser von der Stasi im schlimmsten Form bedrängte und bedrückte Mensch, dessen Biografie auch zerstört und eingegriffen worden ist, bei dem habe ich um Entschuldigung gebeten, weil ich Mitglied einer Partei bin, die das System zu verantworten hat. Und das ist der Zusammenhang. Ich persönlich hätte es mir leicht tun können und sagen können, ich gehe in die SPD und mache Karriere. Ich hätte mein Leben lang Karriere machen können. Ja, ich habe mir es nicht ganz so leicht gemacht.
So, also vielen Dank.
Also ich darf draußen auf der Rückseite, es ist ein wunderbares Gemälde. Und wenn das noch irgendwie Geltung hat, da steht Stasi in die Produktion. Das waren die Transparente, an die ich mich noch erinnern kann. Und ich bin froh, dass von der Stasi nichts mehr übrig ist. Ich bin froh, dass es niemand mehr gibt, der hinter Schreibtischen sitzt. Also entschuldigen Sie, das Staatssicherheitssystem gibt es nun wirklich nicht mehr. Und das. Ja. Weil es vom Volk gewählte Abgeordnete sind. Weil sie mit ihrer Verantwortung sich haben aufstellen lassen. Nein, sind Sie nicht. Auch da irren Sie sich. Auch das stimmt nicht. Nein, es stimmt einfach nicht. Frau Leukefeld ist ausdrücklich nicht für parlamentsunwürdig erklärt worden. Ja, nee, so ganz egal ist es nicht. Wir reden jetzt auch über Menschen und dann kann man nicht einfach sagen, ich habe aber jetzt schon mein fertiges Ergebnis. Ich habe nur versucht, klar zu sagen, warum ich zu den beiden Menschen stehe und warum ich mich zu dieser kritischen Diskussion stelle. Ich drücke mich nicht vor dieser Diskussion. Da muss es aber eine Diskussion sein. Und dann kann es nicht sein, dass man mir sagt, dann geh doch rüber. Ich kann nur sagen, mir hat man das im Westen auch immer gesagt, geh doch rüber. Und dann hat man gesagt, ja, jetzt bin ich Ministerpräsident. Und ich will es sein für dieses ganze Land. Und ich habe gesagt, ich stelle mich der ganzen Frage der staatlichen Repression der DDR und all den Themen, die damit zusammenhängen. Deswegen sitze ich ja nicht zum ersten Mal hier. Und ich lasse mich dafür gerne kritisch hinterfragen und versuche nicht Eierpopeia drüber wegzugehen, weil ich genau weiß, das, was an Zwangsadoptionen geschehen ist, ist zum Beispiel ein bis heute nicht umfassend aufgearbeitetes Thema. Da muss es viel mehr wissenschaftliche und juristische Expertise geben, um dahinter zu kommen. Und ich bemühe mich, das gerade zu machen. Und bei dem Tod von Andreas Domaschk haben wir jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit den Angehörigen gemeinsam. Und wir versuchen, diesen Tod neu untersuchen zu lassen. Aber das heißt, Fall für Fall zu bearbeiten und das heißt, sich der Verantwortung zu stellen. Und vor dieser Verantwortung drücke ich mich nicht. Und ich drücke mich auch nicht vor der Kritik an Leukefeld und Kuschel.
Herr Ramelow, ich finde es sehr ehrenwert, dass Sie dieses Schweigen beenden und dass Sie versuchen, trotz dieser Widersprüche, die existieren, auch die Probleme um Ihre eigene Partei aufzuklären. Ich finde es ziemlich schwierig, weil das, was wir heute hören, ist ja auch wieder diese Trennung zwischen denen, die dazugehören und die auszuschließen sind. Und genau das sehe ich als ganz großes Problem als Hinterlassenschaft aus der DDR. Also eine Ausschlusspraxis weiterzuführen gegen die, die nicht der gleichen Meinung sind. Was mich sehr berührt ist, dass heute eine Frau aufsteht, die schwer traumatisiert worden ist und es tatsächlich schafft, ihre Befindlichkeiten zu formulieren. Und ich würde Ihnen nicht recht geben, dabei zu sagen, dass das System diese Taten organisiert hat, sondern das waren immer Verantwortungsträger, die das gemacht haben. Und in dem Zusammenhang würde ich Sie sehr ermutigen, eine unabhängige Historikerkommission einzuberufen, die SED untersucht, und zwar hier in Thüringen vor Ort. Gut.
Vielen Dank für das Statement eigentlich. Eine weitere Frage gerne. Da, okay, ja, wunderbar.
Also ich würde gerne nochmal auf das Wutbürgertum und Pegida zurückkommen. Und also eigentlich stelle ich die Frage an Sie alle, aber explizit auch ein bisschen an Herrn Jürgs, weil Sie da so ganz klar gesagt haben, mit denen soll man nicht reden, weil das Nazis sind. Aber, weil da Nazis mit dabei sind. Und was ich aber auch sehe und was ja auch immer wieder thematisiert wird, ist ja auch, dass da eben viele Leute mit dabei sind, die eben sagen, wir fühlen uns von der Politik nicht ernst genommen, wir fühlen uns missverstanden, keiner kümmert sich um unsere Probleme. Und da wollte ich fragen, ob Sie nicht vielleicht auch denken, dass wenn man dann ganz klar Gespräche mit Pegida ausschließt, dass sich diese Leute nicht noch mehr missverstanden und ausgeschlossen fühlen und dann diese Wut noch weiter dadurch geschürt wird.
Die Frage ist klug, aber die Antwort ist einfach, weil ich glaube, ich habe übrigens Gemütsnazis gesagt, ne? Also nicht Nazis, Nadelstreif, das ist mir zu billig. Gemütsnazis heißt eine Auffassung von Demokratie, die davon ausgeht, entweder die tun ja nichts für uns oder die Politiker sind, also dumpfbäckige Äußerungen, so nenne ich das schlichtweg. Und ich finde es unmöglich, dass ein Mann wie Gauland, also von der AfD, mit denen das Gespräch führt, ich hätte mir gewünscht, dass mir in der richtigen Sendung eingefallen wäre, Herr Gauland zu sagen. Leider ist mir das erst später eingefallen. Ich finde, dass diese national-konservative, scheinbar bürgerliche AfD gestalten, und wenn Sie Lucke sehen und dessen Frauenbild auch sehen, weiß ich, woher was kommt. Und wenn ich dann die Äußerungen der Demonstranten höre, die natürlich begeistert sind, oh, wir werden betrogen, alle unsere Frauen können nicht mehr, dann sage ich, nein, ich suche das Gespräch nicht. Ich suche nicht das Gespräch, ich freue mich, dass der Staat das Gewaltmonopol hat, niemand sonst, Herr Ramelow, bin ich völlig Ihrer Meinung. Und ich finde es ganz hervorragend als Beispiel für die Zivilgesellschaft Ost, dass ganz viele aufgestanden sind. Es waren aber sehr viele Junge, die aufgestanden sind, wenn ich das so richtig sehe. Das bringt mich wieder zu dieser bösen, gemeinen Bemerkung über den Osten, dass deshalb so viele Rechtsradikale hier frei rumlaufen dürfen und schreien können, weil am Straßenrand ihre Großväter standen und sagten, Mensch, guck mal, was unsere Enkel machen. Ist das nicht toll, die auch schon zwei Diktaturen erlebt haben. Die Großväter, die haben ja zwei erlebt. Die haben nie Demokratie lernen können. Wir im Westen konnten von Schulzeiten an den Widerstand proben, üben, den Mund aufmachen. Drum ist der Satz, wir sind das Volk und das aufständische Ostvolk so toll. Und darauf müssten Sie stolz sein. Und Pegida ist eigentlich der Urschlamm, den es in Deutschland aber überall gibt. Das ist der Urschlamm. Dazu kommt, und jetzt kommt natürlich Ihre Partei, tut mir leid, Herr Ramelow, es sind natürlich auch viele der verbitterten Seite aus der angeblich linken Seite, wobei diese Linken sind für mich reaktionär. Es gibt ja viele Linke, die sind im Grunde reaktionär. Das sind keine leidenschaftlichen Linken. Und jeder, der heute sagen würde, die DDR war kein Unrechtsstaat, ist für mich ein Reaktionär. Mit dem würde ich nicht mehr weiter reden, denn es war ein Unrechtsstaat. Und es ist nach wie vor ein Skandal. Wir wollen nicht jetzt den Westen als Beispiel nehmen. Wir haben viel zu viele Nazis frei davonkommen lassen nach 1945 und 1949. Das wurde ja Kapitulation genannt, nicht Befreiung. Kein einziger deutscher Richter ist verurteilt worden, kein Mediziner ist verurteilt worden. Ein Grund, warum ich das geworden bin, was ich geworden bin, nämlich alles so. Es war ein Unrechtsstaat DDR und es ist ein Skandal, dass Stasi-Büttel, die ich bei vielen Lesungen erlebt habe, die ich hier gemacht habe, mit vielen Büchern, wo ich dann sagte am Schluss, wissen Sie, Sie müssen nicht mehr mitschreiben, es nimmt Ihnen keiner mehr ab. Es nimmt Ihnen wirklich keiner mehr ab, es gibt keine Stasi mehr. Oder wo waren Sie früher? Und dann merkte ich über Jahre hinweg, wie plötzlich der Beifall stärker wurde für mich und nicht für ihn. Was ein tolles Zeichen ist. Und es ist ein Skandal, dass die Verantwortlichen der Stasi mehr Rente kriegen als die Opfer. Natürlich ist es ein Skandal, nur dafür kann er nichts. Und darum wehre ich mich, wenn jemand sagt, die Politiker. Es ist eine Frage der Gesellschaft, die diese Fragen, so wie Sie, immer wieder stellt.
Meine Frage dreht sich auch noch um das Thema Zivilgesellschaft. Und zwar geht es mir persönlich um die Stellung der Medien. Also da hätte ich gerne von Ihnen allen fünf, wie Sie da vorne sitzen, gerne eine klare Positionierung. Wie wichtig ist die Medienfreiheit und Unabhängigkeit, aber inwiefern muss man auch eine funktionierende Medienlandschaft, inwiefern sind wir davon entfernt?
Da ich der Moderator bin
und Medien, dazu.
Und Medien kann ich es mir leicht machen und an meine Mitdiskutanten verweisen, aber im Grunde genommen sage ich mal ganz klar, es ist ein deutliches Zeichen für eine erwachsene Zivilgesellschaft, wenn man freie und unabhängige Medien hat und wenn man sie pflegt und wenn man sie tunlichst auch den Job machen lässt, für den sie da sind.
Das Erste, was Diktaturen abschaffen sind, ist die Presse. Das ist meine Antwort. Und insofern ist das, solange wir über alles reden und schreiben können, was wir können, man muss auch den Mut dazu haben natürlich, ja? Nicht die Vorzensur im Kopf. Man muss den Mut dazu haben. Und zum Journalismus gehört nicht, jetzt kommt ein Statement natürlich, zum Journalismus gehört nicht Leidenschaft alleine und das Talent schreiben zu können, sondern eine moralische Haltung. Und wenn man die nicht hat, sollte man doch lieber einen anderen Beruf ergreifen.
Also ich will es zumindest ergänzen um die Frage der Produktionsbedingungen, unter denen Journalismus stattfindet. Und da weiß ich, dass den Kolleginnen und Kollegen, die die Tageszeitung erstellen, die Zeit zur Recherche fast komplett mittlerweile fehlt und dass die Frage von schnell abgeschriebenen Informationen und schnell übernommenen Dingen das eine geworden sind und damit die reißerische Nachricht mittlerweile dazu dienen soll, von Auflagenerhöhung will ich in Thüringen gar nicht reden. Wir reden von galoppierend schwindenden Auflagen. Das Ganze verlagert sich ins Netz. Und da hat Matthias Büchner vorhin einen Hinweis darauf gegeben, was wir im Netz auch parallel dazu für eine Unkultur erleben. Beleidigung, Mobbing, Gerüchte, alles das, was wir gerade über Wutbürger reden, findet dort auch statt. Also das Gerücht, dass in Suhl Ebola, die Flüchtlinge Ebola mitgebracht haben, ist sofort wie ein Lauffeuer gegangen. Wenn Sie mal sich den Luxus erlauben und die Facebook-Seite Thügida angucken, ich mache damit jetzt keine Werbung, sondern ich bitte Sie einfach mal, das mal anzugucken und dann mal zu vergleichen, ob Sie ähnliche Bilder, die da alle stehen, das ist immer Bilder, das, so sieht es aus, wenn Ausländer da sind, alles verdreckt. Und ich könnte neben jedes dieser Bilder ein Bild aus Erfurt machen, nach der Silvesternacht, nach dem Karnevalsumzug.
Habt ihr Karneval hier?
Hier jetzt keine abfälligen Bemerkungen, Sie Wessi, Sie. Also, hier ist die Hochburg, ja, also des Thüringer Karnevals, neben, nein, Wasungen. Aber wenn Sie sich das angucken, was da, ohne dass der Mensch, der da drauf guckt, Vergleichmaßstäbe auch noch zur Kenntnis nehmen kann, ja, und dann wird das jeden Tag als angstfüllendes Element dort gemacht. Und das Beispiel Gera Liebschwitz macht es deutlich. Wir haben auch am heutigen Tag noch keinen Mietvertrag für Liebschwitz unterschrieben. Aber die Meldungen, die veröffentlichten Meldungen sind so, als wenn dort die Flüchtlinge schon eingezogen sind. Und die Frage, ob wir als Landesregierung mit den Bewohnern im Dialog sind, wird einfach negiert mit dem Hinweis, wir sind überrannt worden. Dabei ist, hat es von Anfang an eine Information gegeben und mit dem Ortsteilbürgermeister telefoniere ich in den letzten Tagen mehrfach. Und zwar ganz konkret über Fragen, die er hat. Aber heute Morgen ging es wieder in dem Radiosender los, wir sind überrannt worden. Und ich sage, das ist so ein bisschen, da stehst du davor und sagst, wir haben eine diffuse Medienlandschaft und die kriegen wir nicht politisch geklärt. Am Ende kriegen wir sie geklärt, indem wir auch zivilgesellschaftlich Gegeninformationen schaffen. Also das Netzwerk für Demokratie muss dann auch dafür sorgen, dass Input in die gesellschaftliche Debatte kommt. Und das Netzwerk zur positiven Aufnahmekultur für Flüchtlinge hat sich in Gera gerade gebildet. Da muss man auch dafür sorgen, dass man das, was eben von Ihnen gesagt worden ist, diese Hilfsaktionen, Spenden sammeln. In Suhl ist das Flüchtlingszentrum überrannt worden mit Spenden. Also es ist einfach nicht richtig, dass hier alles nur ausländerfeindlich wäre. Also der Befund, der psychologische Befund, der stimmt. Aber es stimmt nicht, dass im Alltag an jeder Ecke ein Ausländerfeind als aktiver Nazi oder als sonst was steht. Ich kenne genauso viele Menschen hier in Erfurt, meine Martini-Luther-Gemeinde, als dort eine Flüchtlingsunterbringung hinkam, haben sich sofort als gesamte Kirchgemeinde darum gekümmert. Und siehe da, auf einmal haben sie die Weihnachtsfeier mit denen zusammen gemacht und. Das ist so eine Art, wo ich merke, da passiert viel, viel mehr. Aber nach den Medien, es gibt keine Möglichkeit, die Medien dazu zu bringen per Anweisung. Das würde sowieso nicht funktionieren. Aber der Tagesablauf von Journalisten ist mittlerweile so, dass sie auch mit der schnellen Information im Zweifelsfall ungeprüft sich an einer bestimmten Situation beteiligen, die dann anschließend noch unguter wird.
Okay, wir haben jetzt 2, 3 Wortmeldungen noch und ich möchte Sie bitten, dass wir jetzt vielleicht das Thema Zuwanderung verlassen und vielleicht nochmal zu dem Thema des heutigen Abends, obwohl das alles miteinander zusammenhängt, natürlich nochmal kommen. Stellen Sie Ihre Frage vielleicht nochmal zum Stand der deutschen Zivilgesellschaft und dem Thema 25 Jahre deutsche Einheit. Sie hatten sich schon sehr lange gemeldet, Sie sind jetzt endlich dran.
Vielen Dank. Folgende Aussage würde ich sagen oder will ich machen. Wenn ein junger Mensch keine Arbeit findet oder immer sich bewirbt bei irgendwelchen Stellen und immer wieder Absagen bekommt, da geht er dann automatisch in die rechte Ecke oder nimmt Drogen oder macht sonst irgendwas Schlimmes. Das war nur eine Feststellung. Dankeschön.
Ja, mein Name ist Jürgen Schlosser. Ich komme aus der Gegend von der Stadt Wahn. Lahn gesprochen, ja. Meine Frage, inwieweit versucht die Landesregierung hier diese Massentierhaltung mal zu reduzieren? Denn diese öde Landschaft oberhalb von Erfurt, wo nur noch Landwirtschaft da ist und keine Bäume mehr stehen und keine Hecken, inwieweit versucht man da mal eine Aufforstung zu machen?
Also ich sage mal so, danke für die Frage, die jetzt hier überhaupt nichts mit dem heutigen Thema zu tun hat. Wir sind ja nicht bei der Bürgersprechstunde Bodo Ramelow heute Abend. Also insofern würde ich sagen, Bodo Ramelow nimmt die Frage mit und wir klären sie an anderer Stelle. Ist Ihnen damit geholfen? Sonst sprengt es so ein bisschen den Rahmen vielleicht, okay?
Also mir fehlt eigentlich, ich komme aus Berlin und bin im Westteil der Stadt lange gewesen, mir fehlt eigentlich nach dieser langen Diskussion die Antwort auf die Frage, wo steht die ostdeutsche Zivilgesellschaft. Und speziell, da Herr Jürgs und Herr Ramelow ja eigentlich bundesrepublikanische Wurzeln alter Art haben, geht meine Frage bewusst an Herrn Büchner und an Frau Salomo in der Hoffnung, dass die beiden in der DDR aufgewachsen sind, der Ältere und die Jüngere. Sie sind vielleicht überhaupt nicht in der DDR aufgewachsen, weil die da schon weg war. Der Ältere und der Jüngere sind von mir gefragt, weil ich annehme, dass wirklich, wie auch vielleicht, Herr Postel, ich nehme an, dass Riesenunterschiede in dem Empfinden sind zwischen den Älteren und den Jüngeren, was jetzt sich geändert hat und wie sie sich empfinden, ob sie sich noch als ehemalige DDR-Bewohner empfinden oder ob sie sich jetzt als Deutsche oder Thüringer in Deutschland empfinden.
Es ist tatsächlich so, dass der Unterschied zwischen der Vor- und Nachwendegeneration, und wenn wir mal Nachwendegeneration definieren als... Entschuldigung.
Das quatscht der Wessi wieder rein. So.
Da war ich jetzt nicht sensibel genug.
Ich muss für Disziplin sorgen. Es ist zwar schon später, aber... No.
Frau Salo. Menschen, die nach 1980 geboren sind, würden also die Menschen meinen, die Sie jetzt als die Junge bezeichnet haben, die also hauptsächlich noch in der BRD sozialisiert wurden, die keinen ersten Schulabschluss erwerben konnten in der DDR. Und der Unterschied ist irritierend gering. Das ist Wahnsinn eigentlich und sehr unerforscht. Aber wenn Sie beispielsweise die Frage danach, hatte die DDR mehr gute oder schlechte Seiten, dann sagen die Älteren 54% mehr gute Seiten und von den Jüngeren, von der also nicht Nachwendegeneration, 42% hatte mehr gute Seiten. Das ist ein ganz geringer Unterschied. Und so zieht sich das durch, das ist noch der stärkste Unterschied. Es ist auch so, zur Frage, wo steht die ostdeutsche Zivilgesellschaft, die Partizipationsbereitschaft der jungen Menschen, der später Geborenen, lässt nach. Und das ist ein Gegentrend zum westdeutschen Fall, der steigt die Partizipationsbereitschaft eigentlich an, nicht unbedingt die Wahlbeteiligung, aber der Rest, also Bürgerinitiativen, Mitarbeiter in Parteien, auch nicht so. Und in Ostdeutschland sinkt das. Das ist der Stand, es wird schlimmer. Auf der Einstellungsebene hingegen ist eigentlich, wie gesagt, da Konvergenz. Also da nähert man sich dem westdeutschen Vorbild sozusagen an. Das Denken ist nicht anders, aber das Handeln und das Verhalten. Und das ist viel stärker in der Sozialisation begründet. Insofern müssen wir uns die Frage stellen, warum junge Menschen in Ostdeutschland nicht mehr bereit sind, mitzumachen oder noch weniger als ihre Eltern, von denen man ja eigentlich dachte, naja, sie haben es auch nicht anders gelernt, aber die jungen Menschen heute lernen es auch nicht anders. Das wäre meine Antwort.
Aber da müsste man eigentlich jetzt an dem Punkt wirklich noch weitermachen, weil das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Das würde mich, können Sie es noch mal ein bisschen vertiefen oder ist dann Ihre Erkenntnis auch am Ende?
Hatte ich erwähnt, dass es schlecht erforscht ist.
Okay.
Nein, also ich kann es nicht vertiefen. Na doch, also die Bürgerinitiativen, die ja eigentlich in Ostdeutschland eine große Bedeutung hatten nach der Einheit, Wiedervereinigung, speziell da lässt die Akzeptanz nach. Also junge Menschen sind, wenn noch, dann bereit, sich kurzfristig über Unterschriftensammlungen oder Demonstrationen zu beteiligen, aber nicht mehr diese längerfristige. Und man vermutet, dass es auch was damit zu tun hat, wer in Ostdeutschland bleibt und wer geht. Die Abwanderungsquoten sind immer noch sehr hoch und man muss einfach so ganz grundlegend annehmen, Menschen, die bereit sind, ihren Ort zu verlassen, wo sie aufgewachsen sind, die einfach sagen, nö, ich mache jetzt mal ganz was anderes, das sind auch die Menschen, die eher dazu bereit sind, sich langfristig zu organisieren und zu engagieren. Und die wandern eben in großen Massen immer noch ab. Das heißt, da ist so eine Selbstauswahl, findet da statt. Und mehr Erkenntnisse hat man eigentlich darüber nicht. Es gibt auch nicht viele... viele Studien, die dieser Kette überhaupt haben können. Da gibt es in den Thüringen-Monitoren ein paar bundesweite.
Okay. Herr Büchner.
Ich bin in der DDR aufgewachsen, fühle mich heute als Thüringer, fühle mich als Deutscher, ich fühle mich als Europäer, am liebsten fühle ich mich als Weltbürger. Das ist übrigens schon zu DDR-Zeiten bei mir so gewesen. Ich hatte das große Glück, dass ich von vielen Freundinnen und Freunden aus allen möglichen Ländern Besuch bekam. Selbst war meine Reisetätigkeit meist sehr eingeschränkt. Ich war zum Beispiel über längere Zeit Besitzer eines PM12. Das ist ein Ausweis, wo man nicht mal innerhalb der DDR sich bewegen durfte und man war gewissen Meldepflichten und anderen Schikanen ausgesetzt. Ich möchte, um einen Sprung zu machen, zum Bodo Ramelow sagen, dass Menschen wie ich sehr wohl mit Interesse und Respekt beobachten, wie er sich einer Aufarbeitung stellt. Und ich nehme das Bemühen ernst. Ich glaube auch, dass es ehrlich ist. Aber ich muss ihm und vielen anderen auch zur Erklärung sagen, die Wunden, die zu DDR-Zeiten geschlagen wurden, die sind längst nicht geheilt und die platzen immer wieder auf. Mir passiert das auch. Ich gehe zum Finanzamt und die Dame schickt ihre Kollegin raus und die sagt, Herr Büchner, weswegen sind Sie schon wieder da? Ich sage, ich möchte nur behandelt werden wie alle anderen. Sie schikanieren mich. Sie sind doch selbst schuld, Sie wollten doch den Kapitalismus. Ich denke, wer ist diese Dame? Ah, sagt mir jemand, oh, hier im Rat des Bezirkes damals und so weiter. Eine Woche später, ältere Herr begegnet mir auf der Straße und sagt, Herr Büchner, eins muss ich ja lassen, Sie sind sich treu geblieben, aber mit der Deutschen Bank und mit dem Finanzamt haben Sie ganz schön immer Ärger. Denke ich, woher weiß der das? Und dann fällt mir wie Schuppen von Augen, ehemaliger Chef des, der SED-Bezirksleitung. Denke ich, das funktioniert aber klasse. Und ohne unter Verfolgungswahn zu leiden, weiß ich also, dass bestimmte Strippen funktionieren. Und das ärgert mich, aber mein Kardiologe sagt, du darfst dich nicht mehr ärgern. Also ich ärgere mich nicht mehr darüber, sondern ich gehe es eben manchmal subtil und manchmal auch ungeschickt an, mache mir Luft. Einmal machte ich mir Luft, das war gerade als die Wahlgeschichte war, und aber konstruktiv. Ich erlaubte mir allen Abgeordneten ein Brieflein zu schreiben und doch anzuregen, man könnte ja eine Enquetekommission, also auch aufgreifend, was vorhin dort gesagt wurde, einrichten, initiiert durch den Thüringer Landtag, die die Aufarbeitung der SED, der DDR, ihrer Funktionsträger, der Opposition und so weiter im Landtag selbst in die Hand nimmt, initiieren. Ist bis jetzt noch nicht aufgegriffen worden. Ich werde bei Gelegenheit nochmal dran erinnern, denn ich bin der Meinung, also im Gegensatz zu Herrn Jörgs, habe ich nie gesagt, die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen. Ich bin stets der Meinung, es war viel schlimmer. Eine kriminelle Organisation hat einen Staat damals requiriert und zu einer kriminellen Veranstaltung gemacht. Ich weiß natürlich, dass es sehr viel anderes auch in der DDR gab. Ich weiß auch, dass es ein bürgerliches Gesetzbuch gab und dass es teilweise sogar eingehalten worden. Aber die Strenge, die also zusammen kam alles natürlich beim Politbüro und bei einzelnen Personen und die nach Gutsherrenart, wenn sie überhaupt so freundlich gewesen wären, entschieden haben. Und insofern... Zwei Dinge habe ich heute gehört von dir, Bodo. Einmal, dass du Interesse hast, Verfassungsdiskussion als permanente Einrichtung und das Zweite, dieses Aufarbeiten weiterzumachen. Ich meine, ich denke natürlich zuerst an die Menschen, denen unsägliches Leid geschehen ist. Übrigens, es gibt immer noch Verfolgte des NS-Regimes, die heute noch nicht einer Wohlstandsgesellschaft entsprechend gewürdigt und alimentiert werden, dass sie wie Menschen leben können. Noch leben einige und ich wünschte mir eben, dass diese Dinge passieren. Und dann muss ich sagen, ansonsten ist ja eine ganze Menge ganz gut gelaufen jetzt mit dieser Regierung. Ich sehe das augenzwinkernd. Ich hatte ja gesagt, als es abzusehen war, dass du gewählt wirst, ich werde um dein Seelenheil beten. Jetzt sind so ungefähr 100 Tage rum. Bisher alles ganz gut gelungen, aber morgen gibt es Sonnenfinsternis. Gell?
So. Herr Büchner, ich bin froh darüber, dass Sie jetzt, Büchner, ich bin froh darüber, dass Sie das jetzt nochmal mit dem Verweis auf die Sonnenfinsternis morgen hier zum Abschluss gebracht haben. Wir haben es jetzt kurz vor 9:30, wir haben diskutiert. Natürlich ist das so ein großes Thema, dass man da gut und gerne weitermachen könnte. Aber ich glaube, in diesem Moment sollten wir einen Punkt machen und können das ja gerne fortsetzen. Ich möchte mich bedanken dafür, dass wir in diesen Räumlichkeiten, und das sollten wir nie vergessen, was hier in der Stasi-Untersuchungshaft stattgefunden hat, dass hier eine Diskussion wie diese möglich ist, dass wir 25 Jahre nach dem Ende der DDR tatsächlich hier sitzen können und uns miteinander unterhalten können. Ich nehme es sehr ernst, dass die Landesregierung im Koalitionsvertrag sich verpflichtet hat, die Aufarbeitung des DDR-Unrechtes weiter voranzubringen. Wir sehen, die ersten 100 Tage sind vorbei und es ist sicherlich zu früh, darüber zu sprechen. Aber wir alle sind natürlich als mündige Bürger aufgerufen, das interessiert und engagiert zu begleiten. Insofern möchte ich Ihnen an dieser Stelle danken dafür, erstmal hier im Podium, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Runde hier zusammengekommen sind. Herzlichen Dank und Ihnen als Publikum möchte ich vielen Dank sagen für Ihre engagierten Fragen und das Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal sehr gerne hier wieder dabei sind. Sie sind herzlich eingeladen. Dankeschön.
Schön, auch Sie, ganz gut.